Deutschlandfunk Kultur.
Uralt, erhaben, ehrwürdig und fern von jedem Wandel. So erscheinen Religionen oft von außen. Und so will auch das religiöse Personal seine Religion gerne sehen. Dabei mag sich eine Religion noch so erhaben geben, sie unterliegt doch auch immer dem Wandel. Ein Beispiel haben wir gerade gehört: Voodoo, das ein ganz neues Äußeres bekam, als die Gläubigen als Sklaven und Sklavinnen verschleppt wurden. Religion heißt also Wandel. Das war im 16. Jahrhundert so und das ist auch heute so. Und das ist erstaunlicherweise auch dann so, wenn es scheinbar gar keine Religion gibt. Denn dann greifen oft ganz säkulare, weltliche Menschen religiöse Formen und religiöse Sprache auf und formen daraus ganz eigene Rituale. So nach dem Motto: Ich glaube da ja eigentlich nicht dran und Religion ist das wirklich nicht, aber es wirkt. Seien das Chakren, berauschende Lianentränke, Geistheilen oder Yoga. Ich wollte mehr wissen darüber, was diese Veränderungen und neuen Rituale antreibt und habe einen Gesprächspartner gefunden, der sich genau damit beschäftigt. Religiöse Praktiken, die sich neue Orte suchen und in ganz neuen Zusammenhängen auftauchen. Klaus Hock ist Religionswissenschaftler an der Universität Rostock und er hat in einem Forschungsprojekt unter dem Titel Märkte des Besonderen untersucht, welche Formen religiöse Rituale in einer ganz weltlichen Umgebung annehmen. Und zwar, Herr Hock, haben Sie solche neuen Formen des Religiösen an einem Ort gesucht, der jetzt erstmal gar nicht wie ein Quell neuer Rituale klingt und schon gar nicht exotisch, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern. Was haben Sie da gefunden?
Ja, eigentlich eine ganze Menge. Schönen Tag und herzlichen Dank, dass ich hier auch ein bisschen berichten darf von unserem Forschungsprojekt. Wir haben sehr viel gefunden, also eigentlich alles auf niederschwelliger Ebene, Qigong, Yogakurse, Zen-Meditation bis hin zu ayurvedischer Ernährung, aber dann auch Reiki, Pranaya, schamanistische Heilungsangebote. Also das gesamte Feld, kann man sagen, haben wir vorgefunden. Und es ist eben mitnichten so, dass man denkt, Mecklenburg-Vorpommern, postsozialistisch, postprotestantisch, da gibt es nichts, das ist Tabula rasa. Das hat nie gestimmt und es hat sich natürlich noch vervielfältigt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vor allem nach der Wende.
Das sind ja jetzt alles Sachen, die gar nicht so ganz neu sind, also Yoga oder Qigong oder so Dinge. Hat sich da etwas verändert?
Ich denke, es hat sich weiter ausdifferenziert und es gibt viele Mischungen. Also es gibt nicht mehr diese Reinkultur, die man so findet, dass man sagt, also es wird hier eine bestimmte alternative Heilungstechnik angeboten, sondern es ist sehr stark durchmischt. Das würde ich sagen, hat sich verändert. Und natürlich haben sich verändert auch die Kommunikationsformen. Also der Umgang miteinander, wie komme ich an die Leute, da spielen natürlich die neuen Medien eine große Rolle, das Internet, Vernetzungsstrukturen und so weiter und so fort.
Inwiefern verändert das Internet diese Praktiken?
Ja, indem ich mir Spezialisten suche, da habe ich natürlich die Möglichkeit, nicht nur vom Hörensagen etwas zu finden, sondern da kann ich auch surfen und stoße dann auf entsprechende Angebote.
Das heißt, ich kann mir das maßgeschneidert zusammenstellen, an wen ich mich wende. Und muss nicht mehr ausprobieren, ob derjenige oder diejenige wirklich das Richtige für mich ist.
Ja, genau. Also ausprobiert wird natürlich trotzdem, das ist klar. Und nach wie vor spielen andere Dinge eine wichtige Rolle, nämlich Hinweise, also Ketten von Empfehlungen, die eine wichtige Rolle spielen. Und das war ja auch eine der Überlegungen bei einem unserer Projekte, dass wir gesagt haben, diese Ketten von Empfehlungen, die bilden Vertrauen. Das ist ganz wichtig, dass ich jemandem vertrauen kann. Und da wird sehr viel mit Empfehlungen gearbeitet. Also das spielt auch eine Rolle. Aber der Zugriff ist natürlich viel leichter jetzt zu ermöglichen, als das früher der Fall war.
Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, genau auf diesen Nahbereich Ihrer Universität, also in dem Fall Mecklenburg-Vorpommern, einfach mal da zu gucken, was es da gibt?
Eigentlich war das eher zufällig. Ich hatte mir überlegt, gerade weil eben Mecklenburg-Vorpommern nicht dieses religionslose Land ist, wo alles Tabula rasa ist, das konnte man sehr bald erkennen, dass wir eine Art Religious Mapping machen, also was es ja in vielen Ländern und Städten gibt, dass eine Bestandsaufnahme gemacht wird, was eigentlich da ist an verschiedenen religiösen Dingen. Und mein Kollege hatte dann gesagt, ja, ist interessant, aber nicht interessant genug. Lass uns doch eher gucken nach bestimmten Hybridformen, wo sich vielleicht religionsaffines, religionsanaloges finden lässt. Lass uns da doch mal reingucken.
Also das heißt nicht sozusagen die reine Lehre, was als Religion auch schon wirklich gefasst ist, wie Christentum, Islam, Buddhismus, sondern wirklich zu gucken, so in die Zwischenbereiche.
Genau, rein. In die Zwischenbereiche. Auch die sich vielleicht gar nicht selbst unbedingt primär als religiös bezeichnen.
Vieles von dem, was Sie da jetzt beschrieben haben, könnte man ja eigentlich auch einfach unter Homöopathie oder Alternativmedizin fassen, oder?
Ja, nur den medizinaffinen Bereich natürlich. Alternativmedizin ist ja der breiteste Bereich. Da gehört die Homöopathie als ein Teil dazu. Alternativmedizin war für uns ein wichtiger Bereich, weil er eigentlich alles umfasst. Es ist also ein ganz, ganz breiter Bogen, der auch Bereiche umfasst, die mit ins Spirituelle gehen, die aber durchaus auch durch Zusammenarbeit mit traditioneller Medizin, mit der Schulmedizin, sich als Teil eines Behandlungsfeldes, eines medizinischen Feldes verstehen. Also es wird auch häufig nicht als Gegenüber gesehen.
Sind diese Phänomene, die Sie da beobachtet haben, die Sie auf Ihre Landkarte aufgetragen haben, irgendwie miteinander verwandt? Also könnte man sagen, es gibt da so eine Art Heilungsbewegung, eine Art spirituelle Bewegung? Also gibt es da irgendeinen gemeinsamen Nenner?
Schwierig, der ist schwierig zu bestimmen. Also wir haben zwei Dinge, die mir einfallen, immer wieder gefunden. Und zwar, dass in diesen Bereichen der Alternativmedizin, die in den von uns so bezeichneten religionshybriden Bereich reinreichen, dass da Riten eine wichtige Rolle spielen. Also Ritualisierungen innerhalb der Behandlung spielen eine große Rolle. Das wäre das eine. Und das andere, auf was wir immer wieder stoßen, vor allem bei den Anbietern jetzt, ist die Suche nach dem höheren Selbst. Also wir haben es mit einer Art Ermächtigung zu tun, die diese Heiler oder Heilerinnen haben, die, ich würde ich sagen, ein gemeinsames Element darstellen. Aber wir können nicht jetzt diese Phänomene eindeutig in ein Kästchen stecken. Also dazu sind die viel zu unterschiedlich und viel zu weit aufgefächert.
Aber das finde ich ja wirklich spannend, wenn Sie sagen, Rituale sind wichtig. Also es ist wichtig, dass man etwas gemeinsam tut. Also dass man sozusagen nicht nur mit einem Rezept nach Hause geht oder nicht nur irgendwo einfach sitzt und sich irgendwas anhört.
Ja, es geht also um mehr als eine Behandlung. Es geht um mehr als eine mechanische Reparatur. Daran spiegelt sich ja auch die Unzufriedenheit vermutlich mit traditionellen, also schulmedizinischen Heilmethoden, dass die sehr häufig doch wahrgenommen wird, zumindest als etwas, was eher ein Reparaturbetrieb ist. Und bei den alternativmedizinischen Ansätzen wird die jeweilige Krankheit als Symptom für etwas Größeres gesehen und man muss also woanders ansetzen. Also der Ansatz ist auf einer anderen Ebene, könnte man sagen. Das bedeutet nicht, dass man unbedingt jetzt Schulmedizin ablehnt. Man kann die durchaus mit aufnehmen. Ich sehe da in vielen Bereichen überhaupt keine Konkurrenz oder keine Spannung, sondern das wird durchaus als ergänzend wahrgenommen. Aber es ist eben mehr, es geht darüber hinaus.
Spiegelt sich da auch eine Unzufriedenheit mit religiösen Institutionen wider und deren Ritualangebot?
Wenn Sie jetzt von der Medizin herkommen, spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Ich denke, das steht zumindest nicht im Vordergrund. Also die Religionen haben ja eine Beziehung zur Heilung, durch den Begriff auch Heil. Also das Heilsverständnis ist an vielen Religionen sehr prominent. Aber ich kann jetzt in unserem Material jetzt nicht erkennen unbedingt eine Unzufriedenheit mit religiösen Angeboten, weil die spielen gar nicht so eine Rolle. Also davon kommen die Leute in der Regel nicht her.
Dieses ganze Dinge, Geist heilen, Channeling, Energiearbeit, ich würde da eher so erstmal das alte Label Esoterik draufkleben, also so eine Grenzwissenschaft für eingeweihte Personen. Sie haben einen Begriff, den haben Sie jetzt eben auch schon mal verwendet, des Religionshybriden. Was ist das für ein Begriff? Warum verwenden Sie den Religionshybrid? Was heißt das?
Ja, vielleicht nochmal umgekehrt, weshalb wir esoterisch nicht verwenden. Der Begriff der Esoterik ist ja, der hat mindestens drei Bedeutungszusammenhänge. Jetzt im akademischen Bereich, in der Religionswissenschaft, werden damit bestimmte religiöse Phänomene zusammengefasst und betrachtet. Im eher historisch-kulturwissenschaftlichen Bereich fokussiert man sich stärker auf die westliche Traditionsgeschichte, die europäische, abendländische Traditionsgeschichte in diesem Zusammenhang. Und im alltäglichen Bereich ist es sehr negativ konnotiert. Also esoterisch ist irgendwie was Seltsames. Ja, das ist negativ konnotiert und das wollten wir vermeiden. Wir haben den Begriff der Religionshybriden oder des Religionshybriden als Suchbegriff übernommen, wobei man fairerweise sagen muss, wir haben den nicht erfunden. Der wird anderswo auch schon verwendet. Und wir haben dann gefunden, der passt eigentlich genau als Suchbegriff. Es ist kein Begriff, der uns als Definition dient oder als Schublade, in die man was reinsteckt, sondern das ist ein Suchbegriff, der gerade deshalb so hilfreich ist, weil er eben die Übergänge beschreibt und uns dabei hilft, genau zu suchen, wo können wir eigentlich von religiösen Bezügen reden, wo ist es nicht der Fall. Also das heißt, die Problematik des Religionsbegriffs selbst wird durch den Suchbegriff Religionshybride in unsere Arbeit mit reingenommen.
Das heißt, Religionshybrid ist eine Mischform, es ist eine Weiterentwicklung, es ist etwas, was in auch dem Zwischenbereich steht oder in den Randbereichen von dem, was man gemeinhin als religiös bezeichnet.
Genau, es ist ein Suchbegriff, der uns hilft, genau diesen Übergangsbereich auszuloten, und zwar ohne zu sagen, hier ist es religiöse und da ist es nicht religiöse, also eine klare Grenzziehung, und ohne jetzt aber auch alles unter dem Religiösen zu subsumieren. Das ist ja immer eine große Gefahr, dass man Religion unterstellt, wo sie vielleicht gar nicht da ist.
Sie haben sich ja viel auch damit beschäftigt als Wissenschaftler, wie sich der Islam, also eine ganz etablierte, klare Religion, verändert hat, als er in verschiedenen afrikanischen Staaten mit deren die eigenen Traditionen und auch Religionen praktiziert wurde. Ist das vergleichbar von der Grundstruktur her mit dem, was Sie jetzt untersucht haben?
Nein, also ich würde nicht den Begriff der Religionshybride jetzt darauf anwenden. Also jede Religion ist natürlich in gewisser Weise insofern hybrid, als sie Veränderungen durchmacht. Synthetisierungen, Ausgrenzungen und so weiter und so fort. Das gilt für alle Religionen, die dann verschiedene Formen auch ausbilden. Und das gilt nicht nur für den Islam, für das Christentum, für alles. Also da haben wir immer wieder Wandlungsformen und neue Formen. Gerade wenn ich etwa nach Nigeria schaue, da haben wir so ein Phänomen, eine neue Bewegung, die sich als Chrislam bezeichnet und versucht, also eine bewusste Synthese von islamischen und christlichen Traditionen herzustellen. Also das würde ich sagen, das gehört immer schon zur Religionsgeschichte. Davon würde ich unterscheiden unseren Begriff, wie gesagt, Suchbegriff oder heuristischen Begriff der Religionshybride, den wir eigentlich verwendet haben in einem Kontext der Prozesse der Säkularisierung, Prozesse der Delegitimierung traditioneller Religionsformen wichtig geworden ist. Also von daher würde ich den nicht so allgemein anwenden wollen, den Begriff des Religionshybriden.
Das heißt, der beschäftigt sich mehr damit, dass die nicht religiöse Welt das Gegenüber ist für die Entwicklung und bleibt nicht innerhalb einer Religion und spürt den Veränderungen nach.
Genau. Also das ist uns wichtig, dieser Grenzbereich von Religion und Nicht-Religion, also das andere von Religion. Was ist eigentlich das andere von Religion? Das ist das, was uns eigentlich interessiert hat, dieser Übergangsbereich.
Wie kann man denn eigentlich unterscheiden, ob bei jemandem einfach eine clevere Geschäftsidee dahinter steckt, wenn er etwas macht, oder ob da wirklich ja diese Suche nach Spirituellem, nach Höherem, nach dem höheren Selbst, wie Sie das vorhin genannt haben, dahinter steht?
Also es gibt keine Möglichkeit, das mit einem Lackmustest zu machen, und zwar alleine schon deshalb, weil es ja keine Religion oder keine religiöse Praxis umsonst gibt. Die kostet ja was. Also selbst wenn ich nicht Geld investiere, dann investiere ich Zeit und Energie, was auch immer. Also diese Grenzung, dass etwas wirtschaftlich ist oder nur religiös, die gibt es als solche nicht. Und von daher muss man im Einzelfall schauen, steckt da eine Geschäftsidee dahinter oder ist es ernst gemeint? Also in unseren Untersuchungen würde ich mal behaupten, war es im Grunde sicherlich ernst gemeint. Es war nicht etwa so, dass man jetzt die dicke Kohle damit machen wollte. Kann man auch nicht unterm Strich. Also viele der von uns Interviewten ökonomisch können die nicht alleine davon leben, größtenteils. Also von daher wäre ich vorsichtig, hier so ein Gegenüber herzunehmen und zu sagen, da steckt jetzt nur eine clevere Geschäftsidee dahinter. Das kann es auch sein, aber ich würde das nicht von vornherein unterstellen.
Versuchen denn dann die Menschen, die an solchen Angeboten teilnehmen und die aufsuchen, suchen die Religion?
Manche mögen Religion suchen, für den größten Teil ist es nicht so. Es ist auch so, dass wir eigentlich in allen unseren Projekten immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Religion, religiös umgehen mussten, weil der teilweise sehr negativ konnotiert ist, teilweise, nicht immer. Aber wenn man dann gesagt hat, also wir machen ein Forschungsprojekt über Religionshybride, war dann oftmals schon ein bisschen der Rollladen runtergegangen, weil also viele der Menschen sagen, wir möchten eigentlich nichts mit Religion zu tun haben. Ja? Wir wollen bestimmte Angebote machen oder wahrnehmen, aber die sind nicht religiös.
Sie haben ja vorhin schon den Begriff des Vertrauens genannt, Sinnsuche, Orientierungssuche, auch das könnte man da ja vermuten. Ist das auch bewusst der Versuch, aus dem Herkömmlichen herauszukommen und eben zu so einer Grenzüberschreitung zu kommen?
Ich denke teilweise ja, das muss ja nicht im Großen der Fall sein. Es ist eine Suche nach Ganzheitlichkeit, also sich selbst wahrzunehmen, ganzheitlich, nicht reduziert auf Einzelaspekte. Dann das Stichwort vom höheren Selbst hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Das ist ein Stichwort, das uns in den Interviews bisweilen begegnet ist. Also die Suche nach dem Selbst, nach dem höheren Selbst, die spielt eine zentrale Rolle. Das wären so Stichworte. Aber es ist, glaube ich, nicht so sehr eine Protestbewegung. Es ist auch so, dass viele der Interviewten, die berichten zwar von Auseinandersetzungen mit den großen etablierten Monopolträgern, den Kirchen meinetwegen, im Bereich Religion, aber es spielt keine konstitutive Rolle. Und manche unserer Forschungen, gerade im ersten Forschungsprojekt, haben doch interessant gezeigt, dass Leute, die also überhaupt nichts mit Religion und schon gar nichts mit Kirche zu tun haben, dass die aber dann plötzlich über Kooperationsprojekte, zum Beispiel in den sogenannten Kirchbauvereinen, miteinander in Berührung kommen und alte ideologische Grenzen überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Das heißt, es ist eher eine Suche nach neuer Gemeinsamkeit, die andere Wurzeln hat, als einfach nur ein Kosten-Nutzen-Denken?
Ja, auf jeden Fall. Also das Kosten-Nutzen-Denken ist das, was abgelehnt wird. Das spielt natürlich dann notwendigerweise eine Rolle. Man muss ja irgendwie überleben auch. Aber entscheidend ist doch diese Suche nach Ganzheit, dieses Gefühl, dass die Aufteilung des Menschen in verschiedene Funktionsbereiche unbefriedigend ist, dass man eben nach diesem Ganzheitlichen sucht, nach dem höheren Selbst sucht, das spielt eine große Rolle.
Welche Sehnsüchte stecken hinter Heilungsangeboten im religiösen Gewand? Ich sprach mit dem Religionswissenschaftler Klaus Hock. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke.
Die Ergebnisse seiner Forschung erscheinen in den nächsten Tagen im Transkript Verlag, wenn Sie neugierig geworden sind, unter dem Titel »Was Heilung bringt«.